Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen bin ich hier am Frühstückstisch zusammen mit dem Manu. Guten Morgen.
Buenos dias, Senor.
Wunderschön, dass du gleich die richtige Sprache gefunden hast, denn wir sprechen heute über LocoCycle, ein Spiel von Twisted Pixel, das zur Xbox One zum Launch rausgekommen ist, ein Download-Titel.
Und halt, stopp, Moment.
Was?
Das ist doch, hey, ich habe das auch auf der Dreamcast gespielt.
Moment. Dreamcast?
Also ich würde wetten, das wäre ein Dreamcast-Spiel.
Ah, ja gut. Da kann man sich natürlich täuschen.
Willst du mich veräppeln? Das ist doch kein Xbox One-Titel.
Doch, das ist ein Xbox One-Titel.
Oh mein Gott.
Ja, man könnte wirklich annehmen, dass wenn man LocoCycle startet, man tatsächlich einen Dreamcast-Port spielt. Ne? Man erinnert sich so ein bisschen an diese älteren Dreamcast-Ports, die Sega rausgebracht hat, wo einfach die Auflösung ein bisschen hochgeschraubt wird und so. Und LocoCycle, obwohl es eine Neuproduktion ist und obwohl das wirklich tatsächlich Ende 2013 rausgekommen ist, sieht es aus wie ein aufpolierter Dreamcast-Titel.
Ja, wenn man höflich ist, kann man das so formulieren. Also selbst Jet Set Radio, diese HD-Version, sieht deutlich besser und eleganter aus. Ja. Aber gut, Grafik ist ja nicht immer alles. Es zählen ja auch die inneren Werte.
Ja, aber du hast da wirklich gerade schon einen ziemlich heiklen Punkt angesprochen, weil ich glaube, ziemlich viele Leute werden abgeschreckt sein, wenn sie diese Grafik sehen.
Vor allem halt als Launch-Titel für eine neue Konsole. Also ich verstehe das Geschäftsmodell nicht so ganz, warum dieser Titel, der ja durchaus auch seinen Charme haben, entwickeln mag. Da kommen wir ja gleich dazu. Aber warum so ein Titel neben solchen Brechern wie dann irgendwie Crysis und so als strategische Entscheidung als Launch-Titel kommt? Ich meine, Resogun so als Download-Titel oder auch eben Contrast auf der PS4, die sind jetzt ja auch keine Grafikwunder, aber es ist zumindest so anständig, ja. Also Contrast weiß ich jetzt nicht so genau, aber Resogun wäre jetzt auch kein Titel, wo man sagt, da braucht man unbedingt eine Next-Gen-Konsole für. Aber es sieht zumindest hübsch aus. Und bei LocoCycle, finde ich, schaden sie sich selber dadurch, dass es halt so diese Erwartungshaltung hat, neues Spiel, neue Konsole.
Das stimmt. Und ich frage mich auch, wessen Schuld in Anführungsstrichen das jetzt ist. Also
wahrscheinlich war der Vertrag unterschrieben, bevor das Spiel fertig war oder so.
Ich weiß es nicht, weil, also ich meine, wir reden hier von Twisted Pixel und Twisted Pixel ist ein kleines Team. Ne? Das ist ein Entwickler, die haben damals auf der Xbox 360 mit The Morph, vielleicht erinnerst du dich, damit angefangen, haben Comic Jumper gemacht, haben das großartige Explosion Man und Missplosion Man, glaube ich, auch gemacht. Und das ist ein, ich meine, die haben halt natürlich
Presented nicht, by Beard.
Ja, die haben halt natürlich nicht die Kapazitäten von einem AAA, super duper, dass es nicht aussieht wie Tomb Raider, war ja völlig klar. Und ich glaube, dass das Team nicht mehr was dafür kann, aber irgendwann bei Microsoft muss gesagt haben, ja, Alter, wir brauchen jetzt einfach ein paar Download-Titel, also hauen wir ein paar Sachen raus. Und dann sind halt so Produkte wie Crimson Dragon rausgekommen, was man gar nicht spielen kann. Und halt LocoCycle, was eigentlich, ne, also nicht in dieses Launch-Fenster reingehört, einfach weil die Leute so eine, du sagst es, so eine Erwartung einfach haben. Ne? Man will halt so Sachen wie Rise sehen oder irgendwelche anderen Grafikbrecher. Einfach das, was zeigt, was die Konsole kann. Und ja. LocoCycle sieht halt wirklich, also
sieht furchtbar aus.
Es sieht nicht unbedingt vom Art-Design, das meinen wir gar nicht, sondern halt wirklich rein technisch. Ne? Es ist rein technisch wirklich total
ziemlich. Da merkt man halt immer, dass 3D-Spiele dann doch viel auch von der Grafik leben. Also bei Explosion Man war das ja total super. Das war zwar eine 3D-Engine, aber dadurch, dass es ein 2D-Spiel war, hat man auch eine ganz andere Erwartungshaltung da dran und da steckte so viel Liebe im Detail dann auch drin, dass man das liebend in Kauf genommen hat, dass es so aussieht, wie es aussieht, weil es halt einfach diese Entscheidung war, so auszusehen und aber die Effekte dann trotzdem ganz cool waren für ein 2D-Spiel und einfach das Spiel so genial war. Ja? Also und ich glaube, dass Microsoft sich sowas von Twisted Pixel erwartet hatte. Und wenn man jetzt das Grundsetting, die Prämisse liest von LocoCycle und so dieses Intro-Movie anschaut, dann ist ja auch erstmal alles total im richtigen Weg, um genau ein Spiel zu sein für uns beide.
Genau, ja? Also um es kurz zu umreißen, LocoCycle ist im Prinzip eine Variation von Spy Hunter, dem alten Klassiker, wo Spy Hunter war ein Spiel, wo du irgendwie eine Karre hattest und du bist auf der Straße nach vorne geradeaus gefahren und hast im Prinzip alles abgeschossen. Da steckt noch so ein paar, zwei, drei andere kleine Klassiker noch mit drin, aber im Wesentlichen ist es dieses Spy Hunter. Und aber ganz, ganz typisch für Twisted Pixel hat das Ganze natürlich einen, Achtung, Twist. Die Spiele von Twisted Pixel haben sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie immer total verrückt waren und eine völlig absurde Idee bis zum Ende durchgezogen haben. Mhm. Comic Jumper war halt zum Beispiel dieser Comic-Held mit dem Smiley auf dem Kopf. Also der hatte wirklich so einen total aufgeblasenen Sixpack-Körper und hatte dann aber statt einem normalen Menschenkopf diesen hässlichen Smiley und war aber trotzdem so ein Duke Nukem-Charakter irgendwie, ne? So ein Superheld. Und das haben sie wirklich bis zum Schluss durchgezogen. Und ist es mit Explosion Man halt auch irgendwie, der die ganze Zeit wie auf Droge durch diese Szenerie springt und laufend explodiert und alles, was du berührst, zerspringt in tausend Teile und Wissenschaftler und Menschen, die du mitreißt, die fliegen dann auch ein Schnitzel durch die Gegend. Also da fliegen dann die Steaks durch die Luft und so. Das ist einfach total absurd. Und Lococycle
dreht das Ganze nochmal einen Sahneklecks oben drauf.
Das ist so. Ich muss ja sagen, ich finde sowas sehr geil, deswegen betone ich das nochmal. Es ist, also du spielst dieses Motorrad, dieses
Iris heißt
sie. Iris oder so heißt sie, genau. Das ist so ein Science-Fiction-Motorrad, sieht so ein bisschen aus wie bei Tron, die entkommt aus einer Waffenfabrik, so ein Großhändler für nicht ganz so legale Waffen. Der Witz ist, dass der Mechaniker mit seinem Hosenbein an dem Motorrad klemmt. Also der
genau, beim Versuch es zu reparieren, weil es irgendwie von Blitz getroffen wurde.
Genau, also der kommt da nicht los, weil irgendwie sich seine Hose verhakt hat. Und das ganze Spiel, du fährst du diesem Motorrad geradeaus und der Mechaniker hängt hinten dran und wird mitgeschliffen.
Das muss man sich nochmal überlegen. Ja? Also wie kommt man auf so eine Idee, außer mit viel Bier und Diskussionen über Bartwuchs, kann ich mir das nicht anders erklären. Diese Grundidee, dass der die ganze Zeit das komplette Spiel über mit seinem Hosenbein an diesem Motorrad mit künstlicher Intelligenz hängen bleibt und damit ja noch nicht genug. Er wird da die ganze Zeit hinterher geschliffen und Iris versteht ihn nicht, weil er nur Spanisch spricht. Ja, und er versucht die ganze Zeit ihr zu erklären, was Sache ist, dass sie doch bitte anhalten soll und er hängt da hinten dran und wird die ganze Zeit hinterher geschliffen und sie versteht ihn nicht. Das ist so großartig, ja, weil ihr Sprachmodul kaputt
genau.
ist.
Ja, das ist so geil irgendwie. Und dann ist es immer, also sie sagt immer genau das Gegenteil. Er sagt dann zum Beispiel, er schreit regelrecht so, lass mich los, ich werde hier sterben und so weiter.
Das ist der Titel im Spiel, genau.
Genau, also du kannst es halt untertiteln lassen, auch getrennt übrigens. Dass man nur ihn als Spanier und wenn man Englisch mächtig ist, kann man diese Übersetzung da auch ausschalten lassen. Und dann sagt sie, ah, ich freue mich auch, Pablo, dass du dich so sehr freust und so. Und missversteht das ganz genau. Also sie nimmt die Tonlage zwar auf und so, aber für sie klingt das dann nach Aufregung und nach Freude. Und er schreit die ganze Zeit um Hilfe. Das ist so großartig. Und das geht ja weiter, weil du wirst angegriffen von sämtlichen Agenten, die diese Firma zu bieten hat. Das sind Leute in Anzügen und so weiter. Die sind so.
Also Man in Black und alles, ja.
Genau, so richtig schöne Karikaturen. Die sehen auch alle so bewusst fies und gummig aus. Aber das sind wohl alles Arbeitskollegen von Pablo. Und er ruft denen immer zu, Mensch, Rüdiger, weißt du noch damals, als ich dir dein Auto repariert habe, jetzt hilf mir doch mal und so. Und er versucht die ganze Zeit mit denen zu sprechen, aber die verstehen ihn halt auch nicht. Das, weil das alles Amerikaner sind. Das ist so absurd.
Das ist super gut. Und vor allem wird es ja dann noch auch weitergeführt. Da gibt es ja dieses Modell der Serie 2, diesen Spike. Also den Gegenentwurf zu Iris so ein bisschen oder halt die zwei verschiedenen Modelle, die dieser Waffenkonzern am Anfang allen Bösewichtern der Welt anbietet. Mhm. Also auch da ist dieser Trash-Faktor, kommen wir gleich nochmal dazu, zu diesen Real-Life-Filmen. Genau. Mhm. Und das andere Motorrad denkt sich dann, ja, irgendwie ist mir Iris überlegen, die hat da hinten diesen Mensch dranhängen, dann mache ich das doch auch. Und dann fährt er zu so einer US-amerikanischen Camperin und überredet die dazu, sich auch hinten an sein Rad dran zu hängen. Und dann schleift er diese dicke Ami-Braut da die ganze Zeit mit hinterher. Das ist so genial absurd. Also ich hab selten bei einem Spiel so oft laut losgelacht wie bei diesem Titel, echt.
Ja, und es ist
einfach so dermaßen bescheuert.
Und es ist so fantastisch vertont auch, ne, weil die Iris wird gesprochen von Lisa Foltz. Das ist eine Spieljournalistin, die auch schauspielt. Die ist im amerikanischen Raum sehr bekannt.
Und ist das diese Ash-Dingsbums da von dieser Serie? Da?
Nee, das ist nicht. Ashley Birch ist das nicht. Nee, das ist. Aber einfach mal googeln, die ist relativ bekannt und die macht auch Spielreviews und so. Und
Und hat so ein bisschen so dieses Portal.
Ja, die spricht wie so ein Navigationsgerät manchmal. Also immer wenn zum Beispiel Orte im Text vorkommen, dann ist es nicht Seattle oder so, sondern dann sagt sie immer dann das Land und die Stadt dann so hinterher wie so ein Navigationssystem. Das kann ja.
Michigan, Massachusetts.
Ja, genau. Also. Das ist so cool.
Genau, und Iris hat ja diesen Drive, die will ja unbedingt zu diesem Event fahren. Also nachdem sie vom Blitz getroffen wurde und er drückt dann irgendwie ein paar Knöpfchen mit dem Schraubenzieher und dann schaltet sie sich wieder ein in der Werkstatt und sieht dann eine Werbung, so eine ganz schlechte TV-Werbung mit Comic Sans Schrifteinblendungen und so, ja. Für ein Biker-Motorrad-Treffen in Massachusetts oder irgendwie sowas, was halt ewig weit weg ist von der Location, wo du am Anfang bist. Und deswegen erklärt sich dieser Roadtrip auch, weil sie eben in dem Moment interpretiert, das ist das Gefühl von Freiheit. Und sie will zu diesem Biker treffen, genau.
Oh, das ist so groß. Und das geht ja auch, also das schaffen sie auch wirklich tatsächlich bis zum Ende des Spiels durchzuhalten, diesen Gag, weil ständig irgendwelche neuen Sachen passieren und auch Spike dann immer so mit da reinkommt. Also Spike, das andere Motorrad, erkennt natürlich auch so ein bisschen die Freiheit der Straße und es steht dann in seinen inneren Konflikt. Ne? Und das Geile ist, Spike wird gesprochen von Robert Patrick.
Der Terminator.
Der Terminator oder später auch der Ersatz für Mulder bei Akte X. Und der hat halt auch diese Stimme dafür, um das zu vertonen. Und dann siehst du diese, und dann kommen wir zu diesen Realfilmsequenzen. Du hast da wirklich diese, also die haben, das sieht man im Making-of, es gibt in den Menüs, kannst du auch so Konzeptbilder und alles freischalten und dir angucken, wie sie diese Motorräder und so gemacht haben. Und die haben echt tatsächlich Modelle gebaut für diese Realfilme, die ganz bewusst ganz, ganz B- und amateurhaft aufgenommen sind, aber diese Motorräder sehen halt geil aus und Spike ist da wirklich dieses Heavy-Metal-Motorrad, also wirklich mit Ketten so dran, es sieht halt aus wie bei Ghost Rider und dann gibt's halt Sequenzen, wo er dann am Restaurant sitzt mit seiner Begleitung, mit dieser Camperin und Eis isst. Und solche Sachen. Es ist
so, es gibt auch so eine Lagerfeuerszene mit Iris und dem Eric oder wie er heißt.
Pablo,
genau. Und Pablo ist auch geil, dieser Freddy Rodriguez, den habe ich auch sofort wieder erkannt. Ich habe den damals bei Six Feet Under oder bei Scrubs und so hat er auch mitgespielt. Also da sind einige so B-Movie-Stars dabei. Wenn man die Liste mal durchguckt, macht man schon ein paar Augen, so wenn man so diese Serien, TV-Formate und so und Trash-Filme irgendwie mag. Das sind richtig coole Sachen dabei.
Also James Gunn spielt zum Beispiel mit. Ja. Der ist Regisseur und schauspielt auch ein bisschen. Der hat früher bei Troma stark mitgewirkt und hat dann später auch so Spiele wie Lollipop Chainsaw und so gemacht. Mitgeschrieben, genau. Von ihm kommt übrigens auch der Film Super mit Ellen Page, dieser Anti-Superhelden-Film.
Der ist cool, ja.
Und vor allen Dingen auch so Gaststars wie Lloyd Kaufman, also Mitbegründer von Troma. Und diesen
Spirit, was ist denn Troma?
Troma, also für die, die es nicht kennen, das ist eine Schmiede von sehr schlechten B, kann man schon gar nicht sagen, C-Movies, also wirklich extrem üble Trash-Filme. Die waren in den 80ern und in den 90ern sehr erfolgreich. Und die machen eigentlich Splatter-Filme. Die haben irgendwie, also das Bekannteste, was die gemacht haben, ist der Toxic Avenger. Das ist ein Superheld, der aus Atommüll entsteht. und Tromio und Julia ist auch ein recht bekannter Film. Ja, und ich glaube, an den Titeln merkt man schon, in welche Richtung das geht. Ja. Die sind halt wirklich mit ganz, ganz kleinem Budget gemacht, aber mit viel Liebe zum ekligen Detail. Also das sind halt so Filme, die schon so in die Richtung von Peter Jacksons Braindead irgendwie gehen, also die ganz bewusst Grenzen überschreiten. Aber die haben halt dadurch halt auch so einen großen Kultstatus erreicht. Und die machen auch, glaube ich, bis heute noch Filme. Also ich glaube, die haben 2013 noch einen Film rausgebracht, Return to Newcomb High, glaube ich, heißt der. Und das sind halt super trashige Trash, also kann man sich gar nicht vorstellen. Ist bestimmt, wenn man es in Schubladen einteilt, bestimmt bei C, D irgendwo. Also es ist aber ganz bewusst so gemacht. Und so ist es ja mit diesen Realfilmsequenzen halt auch. Man sieht hier und denkt, diese Gattung der Filme ist ja eigentlich schon ausgestorben.
Ja, ist der Hammer. Also man fühlt sich sofort an Colt Sievers, MacGyver, so diese Art des Filmischen zurückversetzt. Also man sieht dann manchmal so Detailaufnahmen, wie dieser dieser Motorrad, dieser Waffenhändler am Anfang dasteht und irgendwie zu so einem virtuellen Publikum redet, was überhaupt nicht da ist. Und dann wird so ein ganz schlechtes Klatschen und Jubeln eingespielt vom Band. Und dann gibt's wieder den Gegenschnitt und dann stehen da diese Leute in diesen völlig albernen Kostümen, so ganz archetypische Bösewichter. der kubanische Heerführer und dann irgendwie so diese kommunistische Chinesin, die dann irgendwie noch... Oh, das ist echt herrlich. Und dann klatschen die sich da alle ab, weil es ist halt so, hahaha, Verschwörungstreffen und wir kaufen hier unsere Waffen und so.
Ja, und es ist auch so schlecht montiert, ne?
Ja, total.
Es ist so richtig schlecht geschnitten, also mit wirklich ultra langsamen Schnitten und mit so Bildern, also wo man heute einfach sehr schnell wegschneiden würde, um die Peinlichkeit zu kaschieren, wird das da einfach voll ausgekostet. Ne, Das Bild bleibt stehen und stehen und stehen und der Schauspieler kämpft, um diese Szene noch zu retten, aber eigentlich ist alles komplett verloren. Es geht
also
so
ähnlich wie bei Blood Dragon, wenn man mit echten Filmszenen denken würde. Ja,
genau. Also es ist so richtig, richtig, also bewusst richtig schlecht. Und ich glaube, das macht halt auch wirklich, man muss halt irgendwie einen Draht zu diesem Trash haben, weil sonst kann man mit Lokusaki, glaube ich, überhaupt nichts anfangen.
Nee. Wenn man das glaubt, dass es ein modernes, neues Spiel ist und dann eben diese Trash-Sequenz am Anfang schon sieht, dann denkst du dir, was, wir wollen nämlich jetzt veräppeln oder was? und wenn man da Zugang zu findet, dann ist dieses ganze Setting und die Grundidee super. Dann hat man da total viel Spaß mit, bis es dann zum eigentlichen Spiel kommt, ehrlich gesagt.
Genau. Und da fangen die Probleme ein bisschen an. Also jetzt mal Technik wirklich außen vor gelassen.
Ja, das wäre mir egal, wie es aussieht, wenn es Spaß machen würde.
Wäre es auch egal. Ich muss sagen, ich glaube, wir sind da beide unterschiedlicher Meinung, weil mir hat es am Ende dann trotzdem Spaß gemacht. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, das Spiel hat arge Pacing-Probleme.
Sehr viele auch spielmechanische Probleme. Mhm. Es ist einfach, also fangen wir mal an mit, was es ist. Es ist eigentlich, wie du gesagt hast, man fährt immer geradeaus, ballert ein paar Sachen weg und dann ist es zwischendurch auch so eine Art Brawler. Wenn dann Feinde kommen, die man eben, also es gibt Fernkämpfer, die ballerst du einfach mit deinem Maschinengewehr ab. Mhm. Und dann gibt's eben auch so andere Motorräder, Road Rash-mäßig wie früher.
Genau.
Die du dann entweder während der Fahrt runterkloppst oder du gehst dann in den Nahkampfmodus, in dem du mit der Iris so kurz hochhüpfst und dann schwebst du quasi über der Straße mit diesen anderen Gegnern und brawlst dich durch diese Gegnermassen durch mit Kombo-Schlägen und kannst dann natürlich auch den Pablo in die Leute schleudern. Da nimmt sich das Spiel dann selber auch nicht mehr ganz ernst, weil du schleuderst ihn dann weg wie so ein Bumerang und er kommt dann wieder zurück, warum auch immer, und hängt sich dann wieder mit seinem Hosenlatz an deinen Reifen dran. Es ist so absurd.
Ja.
Und kannst dann so Finisher-Moves machen. Das heißt, Iris dreht sich dann irgendwie so nach vorne. Der Pablo schleudert nach vorne und haut dann mit seinem Schraubstock irgendwie auf die Gegner drauf. Mhm. Grundidee ist ja ganz nett. Es ist halt sehr repetitiv und stupide irgendwie. Also da passiert nicht so viel. Du kannst dann so ein bisschen upgraden und ein paar Moves dazu kriegen, aber es ist schon sehr eintönig.
Die Sache ist, dass die Elemente eigentlich für sich gesehen ganz gut sind. Also es gibt, die versuchen halt wirklich sehr stark, dieses Spielgeschehen so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Also neben den obligatorischen Quicktime-Sequenzen, die es halt irgendwie...
So ausweichen und so.
Genau, also solche Sachen gibt's halt natürlich auch. Aber es gibt, wie gesagt, dieses Brawler-Zeug. Das Spiel nimmt immer verschiedene Perspektiven ein, je nach Gegnertyp. Also es gibt zum Beispiel so Gegner, die schmeißen so Minen nach vorne und du musst den Turbo-Boost benutzen, um an diesen Minen vorbeizukommen, um sie dann tatsächlich... von Hand angreifen zu können, von Hand in Anführungsstrichen. Und es gibt so andere Sequenzen, dass Iris zum Beispiel auf einer Bahnstrecke stehen bleibt und dann muss Pablo versuchen, das Motorrad so schnell wie möglich zu reparieren und dann schraubst du da rum und muss mit dem Hammer draufhauen und all solche Sachen. Und viele andere lustige Ideen. Es gibt zum Beispiel später eine Sequenz, wo Iris in die Luft fliegt durch eine Sprungschanze über so Schlachtkreuzer hinweg und dann spielt sich das Ganze wie so ein Shooter-Spiel. Dann musst du im Prinzip von oben auf dem Kreuzer sämtliche Geschütztürme abschießen und Raketen ausweichen und so. Und es gibt sogar eine kleine Sequenz, wo das ganze Spiel plötzlich zum Prügelspiel wird. Also wo du wirklich so einen Balken oben eingeblendet bekommst. und Iris hat original die Bewegung von Chun-Li. Also Geil. Es gibt da echt so eine Tastenkombination, wo sie dann dieses typische mit den Füßen macht.
Hadouken? Genau, okay.
Genau, also Shandy hat ja diese schnellen, Shuriken oder so, diese Trittbewegung, dass die Füße so schnell sind. Und genau das macht Iris dann zum Beispiel auch. Das ist so lustig. Das Problem ist aber nur, also ich hatte das Gefühl, dass wir diese Einzelelemente, die haben mir eine Zeit lang schon Spaß gemacht irgendwo. Das Ding ist nur, die wussten nie vom Game Design, wann Schluss ist. Weil die Levels sind ewig lang.
Ja.
Wenn du einmal so eine Sequenz hast, wo du Pablo wegschmeißt und ihn durch die Luft schleuderst wie so ein Bumerang, dann ist das einmal lustig. Aber sie machen es dann 3-4 Mal hintereinander und dann 2-3 Level später kommt genau dasselbe Element wieder. Und Ich glaube, das Spiel wäre, wenn das noch ein bisschen kürzer gewesen wäre und wenn sie einfach diese Elemente weiter zusammengestaucht hätten, dann würde dir das auch gar nicht auffallen, dass du da im Prinzip immer einen Versatz nach dem nächsten bekommst. Und so spielst du dann fährst du zehn Minuten lang in eine Richtung und hast das Gefühl, dass du 3-4 Mal immer dasselbe machen musst.
Ja, und dieses Geballer und eben, es ist halt auch nicht sehr, es ist auch nicht sehr spannend. Also einfach nur zu fahren, ist nicht sehr herausfordernd. Das ist jetzt kein Rennspiel im eigentlichen Sinne. Also du kannst einfach nur geradeaus fahren. Du kommst auch nicht von der Strecke ab und da passiert eigentlich auch nicht viel. Den anderen Autos ausweichen ist auch nicht schlimm. Du kaufst ja dann irgendwie noch so einen Rambock vorne dran, dann fährst du da halt einfach durch. Mhm. Also es ist fahrerisch gar keine Herausforderung. Will es auch nicht sein, aber das fehlt dann so ein bisschen auf Dauer. Ist kein Wettrennen, also ist auch nicht zwischendurch irgendwie, oder? Mhm. Korrigier mich, gibt auch keinen Race-Modus oder so, irgendwie ab und zu gibt's mal so eine Sequenz, dass die Iris dir sagt, ha, da vorne in 30 Sekunden schließt sich irgendein Tor und dann musst du halt Gas geben, um dann noch rechtzeitig hinzukommen. Und dann eben mit deinem Maschinengewehr hunderte von Autos abzuschießen und einfach zu gucken, wie der Balken schrumpft, ist auch nicht wirklich eine Herausforderung. Und dieses Gebrawle ist einfach ein wildes Buttongemäsche. Also ja. Da ist jetzt auch nicht sehr, sehr viel taktische Tiefe drin, dass du irgendwelche wilden Combo-Moves machst. Klar kannst du dann irgendwie noch so ein Achievement versuchen zu erreichen, dass du irgendwie ein 1000er-Kombo kriegst oder so, aber es ist auch nicht wirklich schwer. Also ja. Das blinkt immer rechtzeitig auch auf, wenn einer dich irgendwie angreift, dann drückst du halt A, dann hüpfst du dahin, dann siehst du den Finisher-Move fertig. Und ja, ich gebe dir recht, die einzelnen Elemente, wenn sie dir zum ersten Mal begegnen, machen Spaß und dann ist aber auch gut. Mhm. Weil du spielst eigentlich dann immer nur weiter, um die nächste absurde Zwischensequenz oder die nächsten seltsamen Ingame-Movies zu sehen. aber spielerisch ist es dann schon sehr, sehr qualvoll, ehrlich gesagt.
Es ist,
also mir zumindest. Mir hat es dann keinen Spaß mehr gemacht, mich da zu überwinden.
Also mir hat es schon ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber ich habe es dann auch nicht am Stück gespielt. Ja. Also ich habe dann tatsächlich dann das Spiel so in kleinen Dosen.
In Small Bursts.
In Small Bursts, genau. Also ich habe dann immer so an einem Abend so 2 Strecken oder was gespielt. Mhm. Oder vielleicht auch, weiß nicht, es gibt es halt unterteilt in verschiedene Kapitel. Jedes Kapitel hat 3 verschiedene Strecken. Da ist immer auch ein Bossgegner dabei. Die Bossgegner haben mir zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht. Weil da zum Beispiel, also es gibt einen Kampf gegen einen Helikopter. Mhm. Und die machen Kung-Fu mit dem Helikopter. Also Spike sitzt in diesem Helikopter drin und versucht dich mit dem Heck zu treten. Und du trittst zurück. Das muss man sehen. Und solche, also diese Sachen haben mir, also die Einfälle, die machen es dann halt witzig. Ja. Aber es ist halt, wie gesagt, zu gestreckt. Und das ist eigentlich ein bisschen unfair, weil wenn man es runterbricht, wenn man jetzt wirklich diese Elemente mal aufschreiben würde und an Pinnwand hängt, dann würde man merken, da ist schon mehr Diversität drin als in vielen anderen Actionspielen eigentlich. Mhm. Ne? Also eigentlich, ja. Ja, du hast eigentlich, du hast Schießen, Treten in verschiedenen Variationen, du hast viele verschiedene Gegnertypen. Wenn man es halt auf dem Reißbrett sieht, dann ist das eigentlich, also müsste es eigentlich abwechslungsreich sein, weil andere Spiele sind stumpfer und machen trotzdem Spaß. Also und bei Locust Saga funktioniert halt nur wegen dem Pacing nicht. Und ich glaube, was auch richtig nervt, also mich hat es jedenfalls an der Zeit genervt, ist die Musik. Mhm. Weil, wieso? Ich weiß nicht, also die ist am Anfang, ist die toll. Das ist so eine epische Orchestermusik, die dieses Ganze in so ein, das Ganze so ein bisschen aufbläst, aber sie ist halt das komplette Spiel hindurch gleich. Mhm. Es ist immer ein und dasselbe Stück. Das geht sehr lang, ich glaube, das geht so 8 bis 10 Minuten und hat auch verschiedene Phasen, aber es passt sich erstens der Situation kaum an und du hörst es immer wieder. Es ist immer wieder derselbe Song und das ist ziemlich ermüdend auf Dauer. Da habe ich mich gefragt, was da Indie gefahren ist. Also man sieht in den Making-of, dass die extra nach Prag gefahren sind, um das aufnehmen zu lassen. Das machen ja sehr viele und sind auch sehr stolz drauf und das ist an für sich genommen auch gut. Aber die fanden das wohl so super, dass sie es gleich fürs ganze Spiel genommen haben und das tut dem nicht gut, weil dann so fällt dir dann ja auch erstmal auf, dass es teilweise repetitiv ist, wenn die Musik sich halt auch ständig wiederholt irgendwie, ne? Wenn die Musik wenn sich möglichst viel an dem Spiel verändert, dann hast du ja auch das Gefühl, immer wieder was Neues zu sehen. Aber wenn die Musik immer die gleiche ist, wenn die Streckenabschnitte sich in den Levels immer sehr stark wiederholen und dann nicht so Erkennungsmarken irgendwie sind am Streckenrand, dass sich da was tut, weil es sieht halt wirklich aus wie so ein Fließband. Und wenn du immer wieder dasselbe machen musst, dann wird's halt irgendwann ein bisschen, ja.
Ja.
Schade.
Würdest du es denn, also ich glaube, man hat es jetzt relativ gut rausgehört, für wen dieses Spiel ist. Ich habe zum Glück ein Muster bekommen, weil wenn ich gekauft hätte, hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen geärgert. Hm. Auch wenn es jetzt nicht allzu teuer ist, ist halt ein Download-Titel. Aber ja, selbst als Muster habe ich irgendwie jetzt so, ohne was zu zahlen, das Gefühl, boah, irgendwie will ich mich da jetzt doch nicht durchprügeln durch dieses Spiel, weil diese Phasen zwischen den lustigen Sachen mir dann stellenweise doch zu lang gedauert haben. Aber ich glaube trotzdem, dass ich das jetzt hin und wieder mal wieder lade, um mal wieder eine Strecke oder zwei zu spielen, weil dann geht's wieder. Dann hat man es auch vielleicht eine Weile liegen lassen und ist dann nicht mehr so gelangweilt von den Moves. Und dann kann man es wieder ein Stündchen spielen und sieht dann wieder zwei, drei lustige Sachen und holt sich wieder einfach einen Lacher ab oder so, ja. Mhm. Und ich glaube, für solche Leute, die das so zwischendurch mal wieder spielen oder als Start für so eine Spielesession, da kann man den Zehner, den es, glaube ich, kostet auf Xbox One, für Windows gibt es inzwischen auch, habe ich gesehen.
Ja.
Wenn man wirklich Spaß an solchen trashigen Sachen hat, dann ist der Zehner schon ganz okay investiert, aus der Rechtfertigung, dass es wirklich lustig ist. Spielerisch finde ich es eine Katastrophe.
Also ich hätte mich nicht geärgert.
Ja.
Ich hätte mich wirklich nicht geärgert, weil ich glaube, ich mag halt wirklich, dass die bei Twisted Pixel einfach versuchen, ihr Ding so durchzuziehen. Das ist mir unheimlich sympathisch. Dass es spielerisch nicht so Oberbrett ist, ich weiß, damit kann ich irgendwie, glaube ich, ganz gut leben, weil ich habe mich so köstlich amüsiert über den Rest, dass ich trotzdem Spaß beim Spielen hatte. Ja. Ist halt ein bisschen schade, dass es nicht so an die Klasse von Splosion Man zum Beispiel drankommt, was man ja wirklich stundenlang spielen kann und wirklich unendlich viel Spaß macht, also meiner Meinung nach. Aber bei Locucycle ist halt diese Qualität nicht da, aber dafür habe ich mich köstlich amüsiert und das ist ja auch was wert.
Total.
Also ich würde dafür jetzt nicht 30, 40 Euro ausgeben.
Nee, 10 Euro ist schon genau richtig. Alles ja. Drüber wäre schon ein bisschen...
Also ist schon in Ordnung, dass es ein Download-Titel ist. Also vielleicht, wer sich jetzt dafür interessiert, es gibt ja auch, glaube ich, eine Demo. Gibt es eine Demo? Ich weiß nicht, auf der 360 müsste es auf jeden Fall eine geben.
Ja, aber es ist ja Xbox One. Xbox One hat nicht mehr zwingend dieses Demo, was die Xbox 360 immer hatte. Also ich sehe hier auf der Xbox-Seite steht nur 9,99 € jetzt für Xbox One kaufen. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es in diesem Windows-Store oder wie auch immer das heißt, vielleicht gibt es da irgendwie eine Demo. Aber den Zehner kann man investieren, wenn man eben diese Trash-Titel mag. Und wenn man so wie du auch diese Hintergründe von diesen Trash-Geschichten kennt, dann hat man, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Bonus-Content dazu.
Ja, man hat da einen ganz anderen Bezug dazu, auf jeden Fall. Wenn man jetzt keine Ahnung davon hat oder einem das total egal ist, dann nicht. Dann würde ich es nicht empfehlen, weil ich glaube, es gibt etliche Spiele auch in diesem Spy-Hunter-Genre. Also ich meine selbst von Spy Hunter gibt es neue Auflagen, die habe ich jetzt alle nicht gespielt, aber es gibt halt etliche Spiele, die halt deutlich mehr Action auf der Straße bringen. Und selbst, also da muss man sich jetzt nicht bei Locucycle umsehen. Also ich glaube,
ein Liebhabertitel.
Ein Liebhabertitel, genau.
Wie wir. Trashig, aber man mag es dann doch ganz gerne. Gut.
Okay, dann ich glaube, dann haben wir es, ne?
Dann haben wir es, glaube ich, genau.
Locucycle.
Adios, amigos.
Adios, amigos. Bis dann, ne? Tschüss.
Tschüss.